Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Die Affäre um Datenlecks von hessischen Polizeicomputern, sie wird größer und größer. Weitere Personen werden von Rechtsextremen bedroht und anscheinend tritt heute Nachmittag noch Hessens Polizeichef zurück. Mehr Informationen dazu hören Sie gleich bei uns. Außerdem, Mallorca und die anderen balearischen Inseln haben eine verschärfte Mund-Nasen-Schutzpflicht verordnet, nach den Partyauswüchsen am Ballermann vom Wochenende. Wir schauen gleich mal auf die deutschen Urlauber und Urlauberinnen vor Ort. Und Augsburg könnte ein Vorbild werden. Die bayerische Großstadt bietet in der Innenstadt kostenlosen Nahverkehr an. Es sieht alles danach aus, dass in der Affäre um rechtsextreme Drohmails und Datenlecks innerhalb der hessischen Polizei erste personelle Konsequenzen gezogen werden. Mehrere Medien berichten mittlerweile, dass der Landespolizeipräsident Udo Münch um seinen Rücktritt gebeten haben soll. Heute Nachmittag um 15 Uhr gibt es dazu eine Pressekonferenz. Und in der Tat scheint sich der Polizeiskandal in Hessen rund um mutmaßliche Verbindungen zu rechtsextremen Morddrohungen täglich auszuweiten. Heute wurde bekannt, dass nicht nur Daten der linken Politikerin Janine Wissler oder der Rechtsanwältin Seda Baza Yildiz von einem Polizeicomputer abgerufen worden sind, sondern auch von der Kabarettistin İdil Baydar, besser bekannt als deutsch-türkische Krawallproletin Gilet Ayşe. Alle drei Frauen haben in der Folge Schmäh- und Drohmails und Morddrohungen erhalten. Ludger Fittkau hat den neuesten Stand der Dinge.
Liest du gerne? Manchmal frage ich mich bei euch Deutsche, ob das so ein Standardsatz ist, den ihr sagen müsst. Bei uns ist ja nicht so schlimm. Bei uns machst du Insta. Das wäre so der Vergleich, weißt du? Kennst du Instagram? Ja, diese Influencer-Sache, bist du Influencer? Nein? Also nicht krank. Kein.
Die Kabarettistin und Schauspielerin İdil Baydar ist die dritte Frau des öffentlichen Lebens, die Morddrohungen bekommt, die mit Datenabfragen in einem hessischen Polizeicomputer im Zusammenhang stehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet heute, dass die Datenabfrage vor wieder mit NSU 2.0 unterschriebenen Drohmails gegen Baydar in einem Computer im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden erfolgte. Damit ist nun klar, nach einem Polizeirechner in Frankfurt am Main sind nun Polizeistrukturen in Wiesbaden in mindestens zwei Fällen der Ausgangspunkt für Morddrohungen gegen öffentlich bekannte Frauen, die sich gegen Rassismus und Rechtsradikalismus engagieren. Vor İdil Baydar waren die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Baza Yildiz, einst Nebenklägerin im NSU-Mordprozess in München, sowie Janine Wissler, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei, von diesen Drohungen betroffen, deren Spuren in die hessische Polizei hineinführen. Stefan Müller, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, hat nun in Absprache mit anderen Landtagsfraktionen eine Sondersitzung des Parlamentsinnenausschusses beantragt, um die neuen Entwicklungen im hessischen Polizeiskandal um den Komplex NSU 2.0 aufzuarbeiten. Stefan Müller versteht auch die Forderungen, vor allem aus Berlin, dass der Generalbundesanwalt sich in den hessischen Polizeiskandal einschaltet und die Ermittlungen zum NSU 2.0 übernimmt.
Das kann eine Lösung sein, um das Vertrauen wiederherzustellen und auch dort endlich weiterzukommen. Wir haben ja wirklich das Problem, dass seit bald zwei Jahren in Sachen NSU 2.0 ermittelt wird, auch seitens der Staatsanwaltschaft. Das darf man auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass auch die Staatsanwaltschaft natürlich an den Ermittlungen beteiligt ist. Und es müssen hier endlich Erfolge herbeigeführt werden. Es ist schwierig, weil es um IT-Fragen geht mitunter auch. Wer hat wann wo Zugriff genommen? War das die jeweilige Person, unter deren Namen die Anmeldung erfolgt ist und die Abfrage erfolgt ist selbst? Oder hat das ein anderer fingiert? Aber das muss aufgeklärt werden. Ob da ein externer Ermittler zusätzlich helfen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass alles unternommen wird, um hier schnellstmöglich zu Ergebnissen zu kommen.
Immer mehr gerät unterdessen der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, in die Kritik. Denn er hatte in der vergangenen Woche öffentlich das Wiesbadener Landeskriminalamt angegriffen, ihn nicht darüber informiert zu haben, dass Drohmails gegen die linken Politikerin Janine Wissler mit einer Datenabfrage in einem Wiesbadener Polizeicomputer in Verbindung stehen. Nun zeigen aber Aktennotizen und Vermerke, die insbesondere der Frankfurter Rundschau zugespielt wurden, dass die Informationen möglicherweise im Innenministerium selbst hängen geblieben sind. Auch darüber will der Landtag nun Aufklärung. Günter Rudolph, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion.
Es herrscht anscheinend völliges Chaos im Hause des Innenministeriums, was von Herrn Beuth geführt wird. Die eine Behörde beschuldigt die andere. Herr Beuth hat dem LKA vorgeworfen, dass er nicht informiert sei. Jetzt gibt es wohl ernstzunehmende Hinweise und auch Belege laut Frankfurter Rundschau, dass das Innenministerium, das Landespolizeipräsidium sehr wohl immer zeitnah informiert wurden. Da stellt sich schon die Frage, wer sagt die Wahrheit oder anders ausgedrückt, wer lügt? Und Herr Beuth hat ein großes Problem. Statt die Übeltäter dieser widerlichen Drohmails mit NSU 2.0 ausfindig zu machen, gibt es jetzt ein internes Gerangel, wer hat wen wann informiert. Herr Beuth scheint mit der Arbeit des Innenministers völlig überfordert zu sein. Und das ist ein dramatischer Vorgang, wo entschlossenes Handeln angesagt wäre.
Es geht vielleicht nicht um Lüge, sondern um wichtige Informationen, die einfach im Innenministerium versickerten. Und es geht nun um politische Konsequenzen, wenn klar wird, wer dafür verantwortlich ist. Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Linkspartei im Hessischen Landtag, zielt bereits auf das Amt des Innenministers.
Es ist ja jetzt der erste Fall, wo Minister Beuth sozusagen zu Fehleinschätzung oder zu Fehlleistungen kommt. Das kennen wir ja über die gesamte Amtszeit hin. Von daher denke ich auch, dass er der falsche Mann am falschen Platz ist.
Sagt der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Hessischen Landtag. Der Beitrag war von Ludger Fittkau. Über den wahrscheinlichen Rücktritt des hessischen Polizeipräsidenten werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Ausnahmsweise verlassen wir bei Deutschland heute mal die deutschen Landesgrenzen und blicken auf Deutschlands beliebteste Ferieninsel Mallorca. Hier haben feierwütige Deutsche auf Palmas berüchtigter Bierstraße für Aufregung gesorgt, weil sie am Wochenende ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand gefeiert haben, als würde Corona nicht existieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mittlerweile von Berlin aus ein Machtwort gesprochen, vor Leichtsinn gewarnt und gesagt, wir müssten alle aufpassen, dass Mallorca nicht ein zweites Ischgl wird. Die Regionalregierung von Mallorca hat ebenfalls reagiert und eine verschärfte Mundschutzpflicht erlassen, die seit gestern gilt. Thorsten Philips ist zurzeit selber auf Mallorca im Urlaub und hat Eindrücke gesammelt.
An den Stränden und an den Pools auf Mallorca tobt derzeit nicht gerade ein Handtuchkrieg. Viel Strand, wenige Urlauber. Der Abstand zwischen den Menschen ist mehr als 5 Meter. Mal ein Single, mal eine Familie. Kein Wunder, viele Geschäfte und Hotels sind geschlossen. Hier, so wie zum Beispiel auch an den Pools oder im Restaurant, ist keine Maskenpflicht. Aber das sind Ausnahmen von der Regel. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln gilt seit gestern nämlich eine verschärfte Maskenpflicht. Der Mund- und Nasenschutz muss nun in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Straße und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen.
Ich denke, dass es nötig ist, damit wir ja nicht den Super-GAU hier auf der Insel erleben.
Naja, man kann es nicht ändern. Ich bin froh, mit meiner Familie hier sein zu dürfen und dass es Einschränkungen geben wird. Haben wir auch alle mit gerechnet.
Natürlich sind alle erleichtert, dass die Maskenpflicht nun nicht so streng kommt, wie von der balearischen Regierung vergangene Woche angekündigt. Hieß es da noch, nur beim Sport an Pools und am Strand braucht man keine Maske, gilt nun, wer sich in der Natur oder auch auf Strandpromenaden aufhält, braucht keine Maske. Ausnahme, wenn die 1,5 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können, weil die Anzahl der Menschen zu groß ist, heißt es wieder, Maske auf. Nicht allen gefällt das.
Es ist schon blöd, es ist schon ziemlich heiß unter der Maske.
Ich werde mich diesem Zwang nicht unterziehen, weil ich fühle mich da nicht mehr frei.
Die Polizei bekommt jedenfalls mehr zu tun. Sie muss alles kontrollieren und bei Verstößen eine Strafe von 100 Euro abkassieren. Die Polizisten sollen es aber erst mal am Anfang bei einer Ermahnung belassen. Einer der Beamten auf der Straße in Porto Dandrat, der anonym bleiben will, sagt, die Kontrollen seien kein Problem. Es ist nicht schwierig. Man kontrolliert eigentlich wie immer, auch wenn es natürlich etwas anderes ist als sonst.
No, otra cosa diferente.
Die Wirtschafts- und Tourismusverbände sehen sehen die neue Maskenpflicht kritisch. Schon deren Ankündigung durch die Regionalregierung habe zu Hunderten von Reisestornierungen geführt. Und das, obwohl die Zahl der Infektionen bislang kaum gestiegen ist. Doch am Wochenende sorgten Bilder aus Mallorcas Partyhochburgen für Schlagzeilen, die hunderte Touristen, darunter viele Deutsche, beim Feiern zeigen. Kaum einer trug eine Maske oder hielt sich an Abstandsregeln. Im 30 Kilometer entfernten, deutlich ruhigeren Andratsch äußern die meisten deutschen Urlauber Unverständnis über ein solches Verhalten.
Wir haben kein Verständnis natürlich dafür, weil wir wollen ja alle Urlaub machen und das auch noch vielleicht in der nächsten Woche genießen.
Auf einmal knipst jemand das Licht an und alle denken, jetzt sind wir frei und können machen, was wir wollen.
Nun hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gefordert, dass jeder Mallorca-Rückkehrer bei der Einreise getestet werden sollte. Sowas findet Melanie Behrens, die einen Bikiniladen in Porto d'Andratsch betreibt, Zitat, total daneben. Denn das Risiko, sich auf Mallorca mit Covid-19 anzustecken, sei doch derzeit auf den Balearen geringer als in Deutschland, glaubt sie.
Ja, einmal die Karte bitte rein.
Sie hat durch Corona schon mehr als 70% Umsatzeinbußen, erzählt die Geschäftsfrau.
Ja, man macht sich schon irgendwo ein bisschen Sorgen. Man weiß nicht, ob man nächstes Jahr überstehen kann. Das wird sich jetzt erst im September, Oktober, November zeigen. Und da muss ich halt gucken, wie ich überlebe oder wie wir alle. Es geht nicht nur mir so, es geht allen, ob es Restaurants oder Geschäfte ist. Ja, man hat schon eine gewisse Angst, aber man muss positiv denken. Ja, und das muss weitergehen, aufwärts gehen.
Die neue Maskenpflicht sei für die 42-jährige Münchnerin, die auf Mallorca seit 15 Jahren lebt, auch nicht das Gelbe vom Ei, aber okay, wenn es sein muss.
Wir sind nur selber schuld. Deswegen, wenn wir uns alle nach den Regeln halten würden, dann bräuchten wir auch keine Maskenpflicht jetzt wieder einführen. Und somit hoffentlich, dass dann viele ein bisschen wieder zum Denken kommen. Ja, ich find's gut. Ich stehe dazu.
Auf der Insel sind fast nur Besitzer von Finkas und Wohnungen oder auch Mieter von Ferienhäusern. Die Straßen sind leer, viele Geschäfte haben nicht auf. Gerade wenn man nicht in Palma oder am Ballermann Urlaub macht, ist viel Ruhe und Platz. Und einige genießen es in diesem Jahr ganz besonders.
Wir bereuen es nicht, hier hingeflogen zu sein. Wir waren skeptisch, aber wir genießen es, wir lieben es. Es ist so geil. Es ist der schönste Urlaub bisher. Noch nie war die Insel so schön.
Trotz der neuen Maskenpflicht im Freien finden viele lieber bei warmen Temperaturen, Sonne und Wind mit Maske das Meer genießen, als in Deutschland ohne Maske im Freien im Regen stehen.
Von der Ferieninsel Mallorca war das unser Reporter Thorsten Philips. Kostenlos durch die Stadt fahren mit dem Bus, der Straßenbahn oder U-Bahn. Was für viele Menschen wie ein schöner Traum klingt, ist in Augsburg seit diesem Jahr Realität. Wer sich innerhalb der City-Zone mit Bus und Straßenbahn bewegt, muss kein Fahrgeld zahlen und kein Ticket lösen. Mit der kostenlosen City-Zone übernimmt Augsburg bundesweit eine Vorreiterrolle. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Stadtwerken Augsburg und ein Baustein der Augsburger Agenda für Mobilität. Da geht es nicht nur um eine Verbesserung der Luft, sondern auch um eine höhere Attraktivität der Innenstadt. Susanne Lettenbauer hat sich das angeschaut.
Vor dem Augsburger Bahnhof fahren die Straßenbahnen im Minutentakt. 4 Linien halten hier, sowie 3 weitere Buslinien. Die Taktung ist erstaunlich. Der Besucher muss sich wegen der Abfahrtzeiten keine Sorgen machen und auch sonst nicht. Den Gang zum Ticketschalter kann er sich sparen. Einfach mitfahren, kostenlos.
Nächster Halt, Königsplatz. Dieser Wagen fährt weiter nach Göttingen.
Die erste Fahrt geht zum Königsplatz.
Next stop, Königsplatz.
Also schon einmalig, würde ich sagen. Also
meint ein junger Mann am Königsplatz, der in Augsburg studiert. Er wartet an der Haltestelle auf seine Tram.
Ich denke mal, das sind ja die meistgenutzten Bereiche. Deswegen denke ich schon, dass es hilft, wenn es da kostenlos ist. Ich glaube, das macht es ganz attraktiver.
Für ihn mit seinem Semesterticket ist das Angebot nicht so wichtig, aber die Idee stimmt. Weiter geht es. Wieder einsteigen in die Tram Nummer 2 Richtung Moritzplatz. Die Wagen rumpeln vom Königsplatz in die verkehrsberuhigte Altstadt. Nach der Haltestelle Moritzplatz kommt der Rathausplatz, ebenfalls kostenlos erreichbar. In Sichtweite steht der Augsburger Dom. Nicht weit entfernt liegt das Brechthaus. Vom Perlachturm, einem Wachturm aus dem 10. Jahrhundert, direkt neben dem Rathaus, schlägt es die volle Stunde.
Das sind insgesamt 9 Haltestellen in dieser Cityzone verankert. Und ich kann also direkt in die Hotels fahren, kann direkt an die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt heranfahren. Wir haben natürlich viele andere dann auch. Oder gibt es dann andere Möglichkeiten, sich zu bewegen. Aber man kann wirklich ohne Auto gut nach Augsburg fahren.
Wenige 100 Meter vom Rathausplatz entfernt, erklärt Walter Kasatza im Besprechungsraum der Augsburger Stadtwerke das Konzept hinter dem bundesweit ersten kostenlosen Fahren im öffentlichen Nahverkehr. Der Geschäftsführer der Stadtwerke, gebürtiger Österreicher, sei in Graz auf diese Idee des Weißfahrens gekommen. Dort initiierte der Einzelhandel zur Belebung der Innenstadt eine kostenlose Cityzone.
Ich habe die Idee für gut gefunden, gerade in der Hinsicht, dass wir auch in Augsburg in Bezug auf Luftreinhaltung natürlich unsere Hausaufgaben gesamtstädtisch lösen müssen. Und so ist eigentlich die Idee geboren worden, eine Cityzone zu machen, aber dann für Bus und Straßenbahn natürlich gemeinsam, ein bisschen größer als in Graz.
Seit Januar ist diese Idee Wirklichkeit. Ob es der Renner ist und zum Selbstläufer wird, kann Kasatza noch nicht sagen. Corona hat ihm eine erste Bilanz versagt. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren in den vergangenen Wochen fast leer. Erst allmählich werden sie wieder genutzt.
Vor allem auch die Touristen können vom Hauptbahnhof kostenfrei in die Innenstadt fahren. Das ist, glaube ich, auch schon ein gutes Merkmal. Und für mich als ÖPNV-Verantwortlicher der Stadt sehe ich es einfach als sympathische Werbung für den Nahverkehr.
Stadtwerke-Chef Kasatza hat generell viel vor in Augsburg. Dass der Hauptbahnhof noch in den kommenden 3 Jahren eine riesige Baustelle ist, ist ihm zu verdanken. Seine Vision, direkt vom Fernzug in die Tram, auf das Stadtrad oder ins Carsharing-Auto. Die Nahverkehrs-Flatrate für diese mobilen Angebote gibt es bereits, für 79 Euro im Monat. Die kostenlose City-Zone, die die Stadt rund 900.000 Euro im Jahr kostet, soll da nur die Sahne auf dem Kuchen sein.
Kostenloser ÖPNV für Besucher und auch Bewohner einer Stadt, das hört sich natürlich auf den ersten Blick sehr charmant an,
meint Bernd Uhlmann, Sprecher des Bayerischen Einzelhandelsverbandes. Jede Maßnahme, die Innenstädte attraktiv zu gestalten, sei auch im Interesse der Einzelhändler. Sein großes Aber?
Ich glaube nicht, dass Augsburg so einfach auf andere bayerische Städte zu übertragen ist. Ob in München zum Beispiel, wo der ÖPNV, U-Bahn und S-Bahn schon unter den enormen Fahrgastzahlen leidet und das System aus allen Nähten platzt, da noch ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden soll, noch mehr Kunden zum Nutzen des ÖPNV zu bewegen, das ist mehr als fraglich.
Tatsächlich ist die kostenlose Cityzone nur für Touristen und Spontanfahrer interessant, merkt man bei einer kleinen Umfrage unter Passagieren. Die meisten haben eine Zeitfahrkarte.
Ich brauche das nicht, ich habe da so eine Karte. Ja, ansonsten wäre das vielleicht ganz gut. Gell?
Nö, es ist bestimmt eine gute Möglichkeit. Weil ich ja nicht weiß, wie es funktioniert, weil wie gesagt, ich habe eine Monatskarte.
Finde ich eine gute Sache. Ich komme aus Hamburg und wünschte mir das für Hamburg auch. Das wäre wirklich gut, weil gerade da ist es ja schön, wenn man beweglich ist.
Noch ist Augsburg die einzige Stadt in Deutschland mit einer kostenlosen Cityzone. Seit 2018 der Deutsche Städtetag ein Positionspapier zur nachhaltigen städtischen Mobilität für alle veröffentlicht hat, diskutieren aber auch andere Kommunen immer häufiger über kostenlosen Nahverkehr. In Augsburg geht es vom Rathausplatz wieder zurück zum Bahnhof. Kontrolleure haben auf dieser Strecke frei. Und der Stadtbesucher ohne Ticket ein gutes Gewissen.
Aus Augsburg berichtete Susanne Lettenbauer. Deutschland heute geht hiermit zu Ende. Gleich kommen die Nachrichten und danach folgt die Sendung Campus und Karriere. Und da geht es um die Situation ausländischer Studierender in den USA. Ihnen droht wegen der Corona-Pandemie die Ausweisung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auf Wiederhören. Ute Reckers ist mein Name.